Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um eines der dramatischsten Ereignisse der antiken Geschichte. Die Varusschlacht. 9 nach Christus. 3 komplette römische Legionen vernichtet in den Wäldern Germaniens.
Und mittendrin die sogenannten Geisterkrieger. Elitekämpfer der germanischen Stämme. Meister der Tarnung und des Nachtkampfs. So zumindest die populäre Darstellung.
Wobei wir da gleich mal kritisch einsteigen sollten. Geisterkrieger. Das klingt fast wie aus einem Fantasy-Roman, oder?
Und da triffst du einen wichtigen Punkt. Der Begriff ist, wie soll ich sagen, eine moderne Bezeichnung. Es gibt keine historischen Quellen, die belegen, dass die Germanen tatsächlich eine organisierte Eliteeinheit mit diesem Namen hatten.
Das ist entscheidend. Was wir aus den Quellen wissen: Germanische Krieger waren extrem geschickt in Guerillataktiken. Aber ob das eine spezielle Truppe war oder einfach die Art, wie alle Germanen
kämpften, genau. Wahrscheinlich eher eine Kampfweise als eine Einheit. Eine Taktik, die aus der Not geboren wurde.
Trotzdem faszinierend, wie die Römer diese Gegner wahrgenommen haben. Für Rom war Germanien ja quasi das Ende der bekannten Welt.
Stell dir das mal vor. Du bist römischer Legionär, kommst aus dem sonnigen Mittelmeerraum, gepflasterte Straßen, Städte, Zivilisation. Und dann marschierst du nach Norden und findest endlose Wälder, Sümpfe, Nebel.
Tacitus hat das später in seinen Annalen wunderbar eingefangen, als Germanicus' Truppen Jahre später das Schlachtfeld besuchten. Er schrieb von einem Land, das, ich zitiere sinngemäß, teils schauderregend durch Wälder, teils abschreckend durch Sümpfe sei.
Aut silvis horrida aut paludibus föda. Entweder durch Wälder schauerlich oder durch Sümpfe abstoßend. Die Römer hatten dafür richtig plastische Begriffe. Für sie war das kein Ort, den man freiwillig aufsuchte.
Und in diesen Wäldern lebten Menschen, die für römische Verhältnisse Barbaren waren.
Keine Städte nach römischem Vorbild, obwohl es befestigte Siedlungen gab, kaum Schriftkultur, einfache Holzhütten. Aber eine Kriegskunst, die den Römern das Fürchten lehrte. Die Germanen kannten jeden Baum, jeden Pfad, jede sumpfige Stelle.
Diese intime Geländekenntnis war ihr größter Vorteil. Sie wussten genau, wo man sich verstecken konnte, wo der Boden nachgibt, wo man einen Hinterhalt legen kann.
Die Römer dagegen waren auf offenes Gelände trainiert. Formationen, Schildwall, direkte
Konfrontation. Und das funktionierte in Germanien überhaupt nicht. Die Wälder waren so dicht, dass die Legionäre ihre Linienformationen nicht halten konnten.
Ihre größte Stärke wurde zur Schwäche. Die Germanen griffen an, verschwanden im Unterholz, tauchten woanders wieder auf. Klassische Guerillataktik.
Wie muss man sich den Teutoburger Wald damals vorstellen? Der sieht heute ja ganz anders aus.
Heute ist vieles gerodet, forstwirtschaftlich genutzt, fragmentiert durch Landwirtschaft und Siedlungen. Damals? Dichte Laubmischwälder mit Eichen und Buchen, moorige Täler, wenige befestigte Wege. Deutlich wilder als heute, obwohl es natürlich Pfade und genutzte Trassen gab.
Und da sollten römische Legionen durchmarschieren. Mit schwerem Gepäck und einem riesigen Tross an Dienern, Handwerkern und Fuhrwerken. Ob auch Familien dabei waren, ist umstritten. Es gibt Funde wie Frauenschmuck bei Kalkriese, aber die Deutung ist unklar.
Ein Heer von vielleicht 15.000 bis 20.000 Menschen. Das war kein Feldzug, das war ein Umzug. Komplett verwundbar.
Die Waffen der Germanen passten perfekt zu dieser Art Kampf. Frameae, so nannte Tacitus ihre Speere, dazu Schilde. Keine Hightech-Ausrüstung, aber
genau richtig für Hinterhalte. Ein Speer aus dem Dickicht braucht keine Präzisionsschmiede. Eine Keule konnte selbst durch römische Rüstungen Knochen brechen. Die Germanen setzten auf Geschwindigkeit und Überraschung.
Sie kämpften in einem Terrain, das sie wie ihre Westentasche kannten. Im Nebel, im Dickicht, aus dem Nichts auftauchend. Die Römer tappten buchstäblich im Dunkeln.
Das Setting war perfekt für eine Katastrophe. Aber es brauchte noch jemanden, der alle Fäden zusammenführte. Einen Mann, der beide Welten kannte, die römische und die germanische.
Die Germanen hatten ein ganz anderes Waffenkonzept als die Römer. Während Rom auf standardisierte Ausrüstung setzte, jeder Legionär mit Gladius und Pilum, war das bei den germanischen Stämmen viel pragmatischer.
Weil die Ressourcen fehlten?
Unter anderem. Aber es war auch eine bewusste Entscheidung. Die Hauptwaffe war der Speer. Tacitus nennt ihn in seiner Germania Framea. Das Wort Ger taucht erst im Althochdeutschen auf, also gute 500 Jahre später. Eine klare Trennung nach Wurf- oder Stoßfunktion ist übrigens nicht belegt. Dieselbe Waffe wurde für beides genutzt. Eschenholzschaft, geschmiedete Eisenspitze, so zwischen 1,5 und 2,5 Meter lang.
Und der große Vorteil? Ein Speer braucht nur wenig Metall. Nur die Spitze, vielleicht 20, 30 Zentimeter. Beim Schwert musst du die ganze Klinge schmieden, härten, ausbalancieren. Das erfordert einen erfahrenen Schmied und viel mehr Material.
Ein Dorfschmied konnte Speerspitzen herstellen. Für ein gutes Schwert brauchtest du einen Spezialisten. Die Framea, wie Tacitus sie nennt, war die Waffe des einfachen Kriegers. Erschwinglich und schnell produziert.
Aber nicht weniger tödlich. Mit dem Speer hast du Reichweite. Du triffst deinen Gegner, bevor er mit seinem
Gladius an dich rankommt. Die Legionäre hatten ja erstmal keine langen Klingen. Die Sparta war eher bei der Reiterei verbreitet. Ihr Kurzschwert war für den Nahkampf gedacht, für das Gedränge in der Formation.
Im offenen Gelände, bei einem Hinterhalt, war das ein massiver Nachteil.
Dann gab es Schleudern. Ob die Germanen sie systematisch einsetzten, ist nicht sicher belegt, aber Wurfgeschosse kannten sie. Was wir wissen, antike Schleudern konnten Bleigeschosse mit über 100 Stundenkilometern abfeuern. Experimente mit balearischen Schleudern zeigen sogar bis zu 160. Die Balearen waren die Schleuderprofis der Antike.
100 Stundenkilometer? Das ist erheblich.
Reichweite bis zu 400 Meter, effektiv so auf 100 bis 200. Und die Geschosse? Flussgeröll, Tonkugeln oder eben gegossenes Blei, wenn man es hatte.
Und aus dem Dickicht heraus? Du siehst den Schützen nicht, du hörst vielleicht ein Surren und dann trifft dich ein Stein mit der Wucht eines Faustschlags.
Und dann einfache Wuchtwaffen wie Keulen. Ob die Germanen sie nutzten, wissen wir nicht. Holz verrottet halt. Aber das Prinzip ist interessant. Die werden oft belächelt als primitive
Waffen, ja. Aber das ist ein Trugschluss. Gegen Rüstungen waren Keulen teilweise effektiver als Schwerter.
Das Prinzip ist simpel, aber brutal. Ein Schwert muss die Rüstung durchdringen. Eine Keule überträgt die Aufprallenergie direkt auf den Körper darunter. Du musst nichts durchschneiden.
Das Kettenhemd der Römer. Das schützt hervorragend gegen Stiche und Schnitte. Die ineinandergreifenden Ringe verteilen die Kraft.
Aber gegen stumpfe Gewalt, da schützt es deutlich weniger, trotz gepolsterter Unterkleidung. Die Wucht geht teilweise durch. Ein kräftiger Schlag kann Knochen brechen, ohne die Rüstung zu beschädigen. Schlüsselbein, Rippen, Schulter. Ein guter Treffer und der Gegner ist kampfunfähig.
Und du brauchst keinen Waffenschmied dafür. Ein schwerer Knüppel aus Hartholz, vielleicht mit Steineinlagen oder Metallbeschlag. Fertig.
Eiche, Weißdorn, solches Holz. Hart, schwer, widerstandsfähig. Die Germanen nutzten, was die Wälder hergaben.
Aber all diese Waffen, Speer und Schild, vielleicht Wuchtwaffen, die entfalten ihre Wirkung erst richtig mit der vierten Waffe. Der Unsichtbaren.
Die Geländekenntnis.
Genau. Wie vorhin schon erwähnt, die Germanen kannten das Terrain in- und auswendig. Diese Geländekenntnis war ihr entscheidender Vorteil.
Das Terrain diktierte die Taktik. Im dichten Wald konnte ein römischer Legionär seine Ausbildung nicht ausspielen. Der Schildwall funktioniert nicht zwischen Bäumen. Die Koordination bricht zusammen.
Diese Guerilla-Taktik, angreifen, verschwinden, woanders auftauchen, passte perfekt zu ihren einfachen, aber effektiven Waffen.
Keine schwere Ausrüstung, die behindert. Keine Formation, die man halten muss. Geschwindigkeit, Überraschung und dann wieder verschwinden, bevor der Gegner reagieren kann.
All diese Vorteile, das Geländewissen, die Guerillataktik und die passenden Waffen, mussten nur noch von der richtigen Person strategisch gebündelt werden. Arminius, der Mann, der Rom die größte Niederlage seit Generationen beibrachte. Aber wer war er eigentlich? Ein Verräter? Ein Freiheitskämpfer? Oder beides zugleich?
Das Faszinierende an ihm ist ja diese Doppelexistenz. Er war Cherusker, Sohn des Stammesfürsten Sigima, aber gleichzeitig römischer Bürger, römischer Offizier, ausgebildet im römischen Militärwesen.
Das kam durch das sogenannte Geiselsystem. Die Römer nahmen Söhne wichtiger Stammesführer als Garantie für die Loyalität ihrer Völker. Das klingt heute brutal, aber
es war mehr als Gefangenschaft.
Die jungen Männer wurden romanisiert. Sie lernten Latein, studierten römische Taktik, bekamen eine Ausbildung, die in ihrer Heimat undenkbar gewesen wäre.
Arminius wurde sogar Ritter. Equis, so der lateinische Begriff. Das war für einen Nichtrömer außergewöhnlich. Er kommandierte germanische Hilfstruppen, die Auxilia, und hatte echte Führungsverantwortung.
Und er war gut darin. Die Quellen, hauptsächlich Tacitus und Velleius Paterculus, beschreiben ihn als intelligent, charismatisch, taktisch versiert. Er kämpfte wahrscheinlich im Pannonischen Krieg, sammelte Erfahrung in echten Schlachten.
Die Frage ist natürlich, ab wann begann er gegen Rom zu planen? War das von Anfang an sein Ziel oder entwickelte sich das?
Das wissen wir nicht sicher. Die Quellen sprechen von einem tiefsitzenden Groll gegen die brutale Behandlung der germanischen
Stämme durch die Römer. Aber was genau hat ihn so geprägt?
Vermutlich eine Kombination. Er sah beide Seiten. In Rom die verfeinerte Zivilisation, aber auch die Arroganz gegenüber allem Nichtrömischen. Und dann die Realität in Germanien. Steuereintreibung, Willkür, Unterdrückung.
Das ist psychologisch interessant. Er war privilegiert genug, um römische Bildung zu genießen, aber germanisch genug, um die Demütigung seines Volkes zu empfinden. Diese Zerrissenheit muss enorm gewesen sein.
Und dann das diplomatische Geschick. Die germanischen Stämme waren untereinander verfeindet. Cherusker, Brukterer, Marser, die hatten ihre eigenen Konflikte, ihre eigenen Interessen.
Dass Arminius die überhaupt unter einen Hut brachte, zeigt sein Talent. Er musste jeden einzelnen Stammesführer überzeugen, dass der Kampf gegen Rom wichtiger war als alte Fehden.
Gleichzeitig spielte er dem römischen Statthalter Varus gegenüber den loyalen Verbündeten. Er war regelmäßig in dessen Umfeld, beriet ihn, aß mit ihm. Varus vertraute ihm.
Das ist ziemlich kaltblütig. Monate, vielleicht jahrelang dieses Doppelleben führen, jedem ins Gesicht lächeln, während du im Hintergrund seinen Untergang planst.
Es gab sogar Warnungen. Segestes, ein anderer cheruskischer Adliger und Schwiegervater von Arminius, warnte Varus explizit vor dem Verrat. Aber Varus glaubte ihm nicht.
Warum nicht?
Weil Segestes und Arminius persönliche Feinde waren. Varus hielt die Warnung für
Intrige innerhalb der Germanen.
Einer der größten Fehler der römischen Geschichte. Varus unterschätzte sowohl Arminius' Fähigkeiten als auch seinen Hass.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Wobei wir bei der Quellenlage vorsichtig sein müssen. Was wir über Arminius wissen, stammt aus römischen Quellen. Die hatten nach der Niederlage natürlich ein Interesse daran, ihn als besonders gerissen darzustellen.
Ein guter Punkt. Wenn der Feind ein Genie war, ist die Niederlage weniger schmachvoll. Trotzdem, die Fakten sprechen für sich. Er hatte das Wissen, die Kontakte, den Plan. Und er setzte ihn um.
Ein Mann zwischen zwei Welten, der sich entschied, eine davon zu zerstören. Mit den Mitteln, die er von ihr gelernt hatte.
Und genau diese Mittel sollten im Teutoburger Wald zum Einsatz kommen. Der Hinterhalt, den Arminius plante, war kein spontaner Überfall. Es war ein präzise durchdachter Schlag gegen das Herz der römischen Militärmacht in Germanien. Im Herbst des Jahres 9 nach Christus war es soweit. Arminius meldete Varus einen Stammesaufstand in der Nähe. Angeblich rebellierten einige germanische Dörfer und das Problem müsse sofort gelöst werden.
Der klassische Köder. Varus hatte keinen Grund zu zweifeln. Sein vertrauter Berater lieferte ihm eine plausible Begründung, vom geplanten Marschweg abzuweichen. Durch schwieriges Wald- und Moorgebiet, heute nennen wir es Teutoburger Wald, aber wahrscheinlich war es die Region um Kalkriese.
Und das Ausmaß dieses Zuges muss man sich vor Augen führen. 3 komplette Legionen, die 17., 18. und 19. Dazu Reiterei, Hilfstruppen, insgesamt schätzungsweise 15.000 bis 20.000 Soldaten.
Plus der Tross. Händler, Sklaven, Packpferde, Wagen mit Vorräten und möglicherweise auch Familien, wobei das umstritten ist. Die Marschkolonne zog sich 15 bis 20 Kilometer durch das Gelände.
Stell dir das vor. Ein Lindwurm aus Menschen und Material, der sich durch dichten Wald schlängelt. Keine schnelle Eingreiftruppe, sondern ein ganzer Umzug.
Und genau das war das Problem. Im offenen Feld hätten die Römer ihre Formationen aufstellen können, Linien bilden, kohortenweise angreifen, koordiniert vorrücken. Aber zwischen Bäumen und Sümpfen?
Die Stärke der Legion lag ja in der
Koordination. Jeder Soldat wusste seinen Platz. Aber das funktioniert nur, wenn du Platz hast, dich zu formieren.
Im Wald war das unmöglich. Die Kolonne zog sich endlos. Die Einheiten waren voneinander getrennt. Kommunikation praktisch nicht existent.
Und dann kam noch das Wetter dazu. Cassius Dio beschreibt schwere Regenfälle. Der Boden weichte auf, die Wagen blieben stecken, die Sicht war miserabel.
Und dann der Angriff. Speere aus dem Dickicht, Wurfgeschosse. Die Germanen griffen nicht frontal an. Sie attackierten die Flanken, den Tross, einzelne Gruppen, die sich verirrt hatten.
Guerillataktik in Perfektion. Die Römer wussten nicht, wo der Feind war. Überall und nirgends gleichzeitig.
Die Schlacht, wenn man sie so nennen kann, dauerte 3 Tage. 3 Tage lang wurden die Römer zermürbt, dezimiert, in die Enge getrieben.
Und die berühmte römische Rüstung half nicht?
Im Wald? Kaum. Das Kettenhemd schützt gegen Stiche und Schnitte, aber gegen Wuchtwaffen?
Wie Wuchtwaffen? Da geht die Energie durch. Und der Helm schränkt das Sichtfeld ein, was im unübersichtlichen Gelände fatal ist.
Die Schilde wurden zum Hindernis. Das Scutum, dieser große Turmschild, ist perfekt für den Schildwall. Aber wenn du durch Unterholz kämpfen musst, hängst du überall fest.
Die Römer kämpften gegen das Gelände genauso wie gegen die Germanen. Ihre gesamte Ausrüstung, ihre gesamte Taktik war für offene Feldschlachten konzipiert.
Und Arminius wusste das. Er hatte in der römischen Armee gedient. Er kannte jede Stärke, jede Schwäche. Und er nutzte sie alle aus.
Die Germanen kämpften bei Sturm und Regen, im Unterholz, aus dem Hinterhalt. Alles Bedingungen, unter denen die römische Überlegenheit verpuffte.
Am 3. Tag war klar, dass es kein Entkommen gab. Die Legionen waren aufgerieben, die Überlebenden eingekesselt. Publius Quinctilius Varus, der Statthalter,
stürzte sich in sein Schwert,
um der Gefangennahme zu entgehen. Für einen römischen Feldherrn war das die letzte Möglichkeit, wenigstens einen Rest von Ehre zu bewahren.
Die Quellen berichten, dass die Germanen die Gefangenen teilweise opferten. Köpfe an Bäume genagelt. Als Warnung, und als Dank an ihre Götter.
Laut Cassius Dio überlebten von 15 bis 20.000 Mann nur wenige hundert. Drei komplette Legionsnummern, 17, 18, 19, wurden aus den römischen Listen gestrichen und nie wieder vergeben.
Als wollte Rom diese Niederlage aus seinem Gedächtnis tilgen. Aber das gelang nicht. Drei Legionen ausgelöscht. Das war beispiellos. Und Kaiser Augustus nahm es persönlich.
Der Historiker Sueton überliefert eine berühmte Szene. Augustus soll monatelang getrauert haben, sich Bart und Haare wachsen lassen, den Kopf gegen die Tür geschlagen und gerufen haben: Quintilivare, Legiones redde. Varus, gib mir meine Legionen zurück.
Wobei wir da vorsichtig sein müssen. Sueton schrieb diese Biografie über 100 Jahre später. Ob Augustus das wirklich so gesagt hat oder ob es eine, wie soll ich sagen, eine literarische Verdichtung ist, wissen wir nicht.
Die emotionale Wahrheit dahinter stimmt aber. Die Niederlage war ein Trauma für Rom. Die Expansion nach Germanien wurde gestoppt, die Grenze am Rhein blieb für Jahrhunderte bestehen.
Für die germanischen Stämme war es ein Moment des Triumphes. Der Beweis, dass die mächtige Weltmacht Rom bezwingbar war. Und dieses Narrativ vom erfolgreichen Widerstand, das wurde dann allerdings erst viele Jahrhunderte später wiederentdeckt, in der Renaissance.
Und Arminius selbst?
Starb nur 12 Jahre später, ermordet von eigenen Leuten. Die Stammeskoalition zerbrach, alte Rivalitäten kehrten zurück. Er wurde kein König, kein Herrscher. Eher eine tragische Figur am Ende.
Aber die Erinnerung blieb. Tacitus nannte ihn den Befreier Germaniens. Und genau hier wird es kompliziert.
Die Rezeptionsgeschichte der Varusschlacht ist
problematisch, ja.
Im 19. und 20. Jahrhundert wurde Arminius als deutscher Nationalheld stilisiert. Das Hermannsdenkmal bei Detmold, über 50 Meter hoch, wurde zum Symbol eines vereinten Deutschlands gegen äußere Feinde.
Und die Nationalsozialisten haben das natürlich instrumentalisiert. Der germanische Held gegen die fremde Besatzungsmacht. Diese Erzählung passte perfekt in ihre Ideologie.
Deshalb ist es wichtig, die Geschichte differenziert zu betrachten. Arminius kämpfte nicht für Deutschland. Das gab es nicht. Er kämpfte für seinen Stamm, die Cherusker, in einer komplexen politischen Situation.
Die moderne Geschichtswissenschaft sieht das nüchterner. Keine Heldenverehrung, sondern Analyse der Umstände, der Strategien, der Konsequenzen.
Wer sich heute ein Bild machen will, kann übrigens nach Kalkriese fahren. Das Museum und der Park dort zeigen archäologische Funde vom wahrscheinlichen Schlachtort. Sehr empfehlenswert, wirklich fundiert aufbereitet.
Und damit schließt sich der Kreis. Eine Schlacht vor 2000 Jahren, die bis heute nachwirkt. In der Geschichtsschreibung, in der Identitätsfrage, in der Art, wie wir über Widerstand und Unterdrückung nachdenken.
Was bleibt, ist eine Geschichte von Taktik und Terrain. Von einem Mann zwischen zwei Welten. Und von einem Imperium, das an seine Grenzen stieß. Buchstäblich. Die Geisterkrieger vom Anfang? Keine Elitetruppe, sondern eine Kampfweise.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch das Thema interessiert hat, auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur historische Ausrüstung von der Antike bis ins Mittelalter, sondern auch im Blog noch viele weitere spannende Themen für alle, die sich für Geschichte begeistern.
Schaut gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.